Ja, wir befinden uns ja mitten in der Predigtreihe durch das Alte Testament. Wir haben schon über die Hälfte geschafft. Ich habe gestern mal geguckt, wir sind schon über die Hälfte des Jahres, also wir steuern schon Richtung Weihnachten zu, aber noch sind wir mitten im Alten Testament. Und ich dachte vielleicht nochmal einen kurzen Rückblick zu machen, also einen ganz kurzen Überflug bis zu dem Punkt, wo wir heute weitermachen wollen. Der Anfang war der, dass Gott die Welt geschaffen hat. Das ist der Anfang von allem. Aber der Mensch ist schon ziemlich bald in Sünde gefallen. Und dadurch ist eine Trennung zwischen Gott und Mensch entstanden. Aber Gott hat schon gleich von Anfang an angekündigt, es wird aber ein Retter kommen. Der wird einer kommen, der wird diesen Riss wieder schließen, der wird eine Verbindung wiederherstellen. Und mit dieser Verheißung konnten die Menschen schon ganz am Anfang leben. Und dann haben die Menschen die Erde bevölkert. Dann kam aber eine Sintflut als Gericht über die Menschheit wegen ihrer Gottlosigkeit. Nach der Sintflut wurde die Erde wieder bevölkert und dann hat Gott Abraham erwählt. Und aus Abraham wollte er ein großes Volk machen. Und dieses Volk war jetzt nicht einfach so erdacht, sondern aus diesem Volk sollte der Retter kommen. Ja, das Volk hatte auch eine Absicht. Und das Volk wächst, wurde sehr groß und irgendwann wurde es dann von den Ägyptern versklavt. Nach 400 Jahren befreit Gott das Volk und führt sie ins verheißene Land. In dem verheißenen Land lebt das Volk aber nicht als eine richtige Einheit, sondern als 12 Stämme. Und es ist immer wieder vorgekommen, dass gewisse Teile, manchmal auch die ganzen Bereiche von anderen Nationen, von anderen Völkern besetzt wurden. Und dann kam der Wunsch nach einem König auf. Ja, wir wollen einen König haben. Sie haben um sich herum geschaut, haben gesehen, wie die anderen Völker leben und wollten einen König haben. Und dieser Wunsch kam aber da nicht zum ersten Mal. Es gab schon früher einmal den Wunsch, einen König zu haben. Nämlich als die Midianiter, ich denke, das hatten wir vor 2 Wochen im Gottesdienst, mit Gideon. Als Midian Israel stark unterdrückt hat, hat Gott Gideon als Richter berufen. Und er war siegreich, ja, sie konnten die Feinde besiegen, sie wurden wieder frei und dann kamen Stimmen auf, Gideon, du solltest unser König sein und du und deine Kinder. Also die wollten ein Königsgeschlecht quasi einsetzen. Und ich glaube, das habe ich auf der Folie. So. Nein, die Stelle noch nicht. In Richter 8,23 steht, also sie wollten einen König haben und Gideon antwortete ihnen, ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Das war die einzig richtige Antwort, die er geben konnte. Gott hat ihn nicht zum König eingesetzt, sondern zum Richter, also sagte er, nein, ich werde kein König sein. Aber war der Gedanke an einen König falsch? Er war nicht falsch, weil Gott hatte schon in 5. Mose 17, Vers 14, hat Gott Vorgaben gegeben, wie so ein König auszusehen hatte. Worauf sollen sie achten, wenn sie einen König einsetzen sollen? Also der Wunsch nach einem König war nicht per se falsch. Und wie ich schon gesagt habe, Israel war umgeben von Völkern, die Könige hatten. Und sie wurden von Völkern besetzt, die Könige hatten. Also sie haben das gesehen und sie wollten das haben, was sie um sich herum gesehen haben. Aber die haben völlig verkannt, dass sie eigentlich in einer privilegierten Situation waren. Sie wurden von dem Schöpfer selbst geführt. Gott selbst war ihr König. Was haben sie denn von einem König erwartet? Genau. Und da sind wir hier bei der Stelle. Und sie sagten, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Ob das jetzt ein guter Wunsch ist. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Sie wollten sein wie die anderen Völker. Und der Chor hat eben gesungen, ich habe es mir abfotografiert. Lobe den Herrn, sing ihm dein Lied, vergiss es nicht, er hat dir viel Gutes getan. Raphael hat auch sehr gut dafür gebetet. Wir vergessen so schnell. Wir vergessen so schnell, was Gott getan hat. Wie hat Gott denn Israel geführt? Was haben sie denn vergessen? Wenn wir uns ein paar Situationen nochmal hervorrufen, wie hat Gott das Volk geführt? Als Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat, gab es eine Konfrontation mit dem Herr. Wie viel hat Israel dazu beigetragen? Nichts. Gott hat Israel befreit und Gott hat dann auch das ägyptische Heer durch die Wassermassen besiegt. Oder die unüberwindbaren Stadtmauern von Jericho, die hat Gott eingerissen. Israel musste nur drum herum laufen und Lärm machen. Und im Buch Josua heißt es immer wieder, und Gott gab sie in die Hände Israels. Gott gab ihnen die Siege. Vielleicht eine Situation, um das noch mehr zu verdeutlichen. als einmal mehrere Könige sich zusammengeschlossen haben, um gegen Israel zu kämpfen, da lesen wir in Josua 10, Vers 11, und es geschah, als sie vor Israel flohen, sie waren gerade am Abhang von Bethoron, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bis Azeka, sodass sie umkamen. Es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israels mit dem Schwert umbrachten. Gottes Anteil war größer. Und das sehen wir immer wieder. Gott schenkte den Sieg. Und so heißt es dann noch später, Josua eroberte all diese Könige samt ihrem Land auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Und später lesen wir, das Land hatte Ruhe vom Krieg. Also Gott hat Israel gut geführt. Woher kommt jetzt dieser Wunsch? Das Volk hatte eigentlich kein Mangel. Sie brauchten nichts mit Gott als Leiter. Und die ganzen Kriege und die ganzen Besetzer, die kamen erst dann, als das Volk sich von Gott distanziert hat, als sie von Gott weggegangen sind, als sie anderen Göttern nachgeeifert haben oder angebetet haben. Und Gott hat sie vor dieser Konsequenz gewarnt. Er hatte einen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen gesagt, wenn ihr euch von mir entfernt, dann werde ich mich auch zurückziehen. Und dann wird Böses über euch kommen. Ja, es war ihr Abwenden von Gott. Es war nicht Gottes schlechte Führungsqualität. Unter Gottes Führung ging es ihnen immer sehr gut. Und so geht es auch uns. Unter Gottes Führung geht es uns wunderbar. Und das Interessante ist, anstatt den Fehler bei sich selbst zu suchen und zu fragen, okay, vielleicht haben wir was falsch gemacht, ist ihre Lösung, wir brauchen einen König. Wir werden ständig besetzt, wir brauchen jemanden, der uns anleitet. Und damit sind wir auch beim Thema von der heutigen Predigt, Kennzeichen eines unbußfertigen Herzens. Oder was ist unbußfertig? Das verwenden wir heute vielleicht nicht mehr so häufig. Merkmale von einem Herzen, das keine Einsicht und keine Reue zeigt. Dass sich das Volk einen König gewünscht hat, ist in mehrfacher Hinsicht ein Angriff auf Gott. Wenn Gott einen König für notwendig gesehen hätte, dann hätten sie schon einen König. Also sie haben scheinbar einen Mangel entdeckt, den Gott übersehen hat, und sie bringen jetzt diesen Vorschlag. Und sie zweifeln damit Gott als Versorger an. Gott hat da irgendwas übersehen, ja, da fehlt noch ein König. Und die Ursache haben sie scheinbar auch gefunden, warum ständig die Völker kommen und sie besetzen. Ja, sie haben halt keinen König, der sie anleitet. Das ist ihre Lösung. Also sie haben Vertrauen in einen menschlichen König und sie sehen nicht ihr eigenes Problem, sie sehen nicht ihr eigenes Herz. Und Gott bewertet diese Entscheidung oder den Ruf nach dem König folgendermaßen. In 1. Samuel 8, da heißt es, 8 Vers 7, da sprach der Herr zu Samuel, Samuel war zur damaligen Zeit der Prophet und auch Richter, und mit dem Wunsch kamen sie zu Samuel, dass sie einen König wollten, und Gott sagte, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Also, sie denken, der König ist die Lösung für das Problem, aber das Problem ist ihr Herz, dass sie weit weg von Gott sind. Ja, ihr könnt jetzt gerne mit mir 1. Samuel aufschlagen. Das ist das Buch, in dem wir uns heute aufhalten werden. Die Parallelstellen habe ich auch in der Präsentation. Und wir wollen schauen, wir wollen uns heute Saul als König anschauen. Gott geht nämlich auf den Wunsch ein und er sagt in 1. Samuel 12, Vers 13, und nun seht, da ist euer König, den ihr erwählt habt, den ihr begehrt habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über Gott, über euch eingesetzt. Also Gott geht auf den Wunsch ein, er setzt zwar einen König ein, aber es ist ein König nach ihren Vorstellungen. Es ist nicht ein König nach Gottes Vorstellung. Gott gibt ihren Wunsch nach. Er gibt ihnen das, was sie sich wünschen. Ein Mann nach dem Herzen der Menschen. Saul, den Benjaminiter. Ich kann eins vorwegnehmen, das Leben von Saul ist eine Tragödie. Und in einer Tragödie, also die Tragödie endet meist so, dass der Held oder die Hauptfigur, sie scheitert, oft mit einem tragischen oder mit einem tödlichen Ausgang. Und ich möchte mich heute nicht über die Fehler von Saul ergötzen. Und ich möchte auch nicht, dass wir uns irgendwie daran irgendwie, ja, vielleicht erfreuen. Ich denke, ergötzen passt da ganz gut. Wenn wir das Leben von jedem Einzelnen von uns hier offenlegen würden, ich glaube, da hätten wir auch genug Gesprächsmaterial und viele peinliche Momente, spätestens wenn ich an der Reihe wäre. Aber das Leben von Saul ist für uns eine Warnung. Es ist ein warnendes Beispiel. Es gibt viele positive Vorbilder und Saul ist eben ein negatives Beispiel. Eine Warnung für uns. Und wir wollen uns drei Situationen aus seinem Leben anschauen, und aus seinen Fehlern lernen. In der ersten Szene, das ist 1. Samuel Kapitel 13, das könnt ihr gerne mit aufschlagen, 1. Samuel Kapitel 13 von 8 bis 15, ich werde nur auszugsweise lesen, ich werde nicht die ganzen Abschnitte lesen. Aber zu dem Hintergrund in dieser Szene steht Israel vor einem Kampf gegen die Philister und das Heer der Philister wird sehr gigantisch beschrieben. Es sind 30.000 Wagen, 6.000 Gespanne und Fußvolk wie der Sand am Meer. Also das klingt schon wirklich, da kann man nervös werden. Und dem Saul liefen die Soldaten davon. Das heißt, sie versteckten sich in Höhlen, in Sträuchern, in Felsen, ja, überall, absolut nachvollziehbar. Sie waren voller Angst. Saul musste aber warten. Er musste auf Samuel warten. Er hatte mit ihm nämlich vereinbart, Samuel kommt und er wird ein Brandopfer bringen. Und dann geht es erst los. Aber Samuel kam nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie eng das Zeitfenster war, ob es da um Stunden oder um Tage geht, aber Samuel kam nicht. Und Saul wurde ungeduldig und er beschließt, ich bringe das Brandopfer einfach selber. Und gerade als er fertig war, kommt Samuel. Und wir lesen dann in den Versen 11 bis 12, und Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und aus diesem Text hören wir raus, Saul weiß, dass es falsch war. Er hätte das Opfer nicht bringen dürfen. Er war kein Levit. Er hatte keine Befugnis dazu. Aber in seinen Augen hatte er gute Gründe. Er argumentiert ja hier sehr schlüssig. Und er stellt es so dar, als ob er gar keine Wahl hatte. Er musste das tun. Zum einen, das Volk läuft auseinander. Ja? Und mit dem Brandopfer will er seine Leute wieder zusammenbringen. Und er will sie wieder aufrichten. Er will ihnen die Angst nehmen. Also das Volk läuft auseinander. Zum anderen, das Nichterscheinen von Samuel. Er macht Samuel auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass er das tun musste. Seine Leute begehen Fahnenflucht. Sein Heer fällt auseinander, weil Samuel noch nicht da ist. Und als drittes, das feindliche Heer. Was für ein riesiges Heer. Und es steht schon kampfbereit. Also drei gute Argumente. Aber ein unbußfertiges Herz findet Ausreden für sein Fehlverhalten. Statt Einsicht zu zeigen, die Fehler wirklich zu bekennen und auch zu bereuen, bringt er Ausreden für sein Verhalten. Und dieses Verhalten ist nichts Neues unter uns Menschen, oder? Seit dem Sündenfall, seit dem ersten Menschen bei Adam, als er gesündigt hat, was war seine Ausrede? Die Frau, die du mir gegeben hast. Also Evas Schuld. Und Gott ist schuld, weil er hat ihr so eine Frau gegeben. Dieses Verhalten sehen wir auch häufig bei Kindern. Ja, man muss sie, selbst wenn man sie auf frischer Tat ertappt, man erwischt sie, wie sie vielleicht ein anderes Kind schlagen oder was wegnehmen oder was Gemeines sagen. Das Kind hat gute Gründe, warum es das tun musste. Es findet gute Argumente dafür. Wen oder was machen wir für unser Fehlverhalten verantwortlich? Oder wem geben wir die Schuld für unser sündiges Verhalten in unserem Leben? Und wie sollen wir denn mit Sünde umgehen? Welche Verheißung liegt auf dem richtigen Umgang mit der Sünde? Und da eine Stelle aus dem Alten Testament. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wenn wir unsere Schuld nicht bekennen, wenn wir sie nicht offenlegen, dann wird sie uns zerfressen. So stellt es David zumindest im Psalm 32 dar. Es hat ihn zerfressen, als er seine Schuld nicht bekannt hat. Ein Leben in Schuld ist ein schreckliches Leben. Aber als er es ihm dann bekannt hat, hat Gott ihn freigemacht. Und Gott begegnet uns mit Barmherzigkeit, so lesen wir es, er begegnet uns mit Barmherzigkeit, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen. Und das gilt vor allem auch dir, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Wenn du noch keine Vergebung der Schuld erlebt hast, weil alle Menschen sind in Schuld geboren, alle Menschen sind Sünder. Und wenn du mit deiner Schuld zu Gott kommst, dann haben wir auch diese Zusage aus Johannes 6, Vers 37, er wird dich nicht abweisen. Wenn du zu ihm kommst, dann wird er dich nicht hinausstoßen. Aber das Bekennen der Schuld gilt auch uns Christen. Und davon spricht auch der nächste Vers aus dem ersten Johannesbrief. Und das schreibt Johannes an Gläubige. Und er schreibt, es ist Johannes 1, 7 bis 9, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Johannes spricht hier von Christen, die in Gemeinschaft mit Gott leben. Und es gehört dazu, wenn wir im Licht leben, das heißt, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben, in einer Beziehung zu ihm, dass wir als Gläubige das bekennen, was das Licht in unserem Leben Falsches aufdeckt. Schuld bekennen statt verheimlichen. Und vielleicht ein letztes aus Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und auch als Gemeinde, als Geschwister haben wir den Auftrag, einander Lasten zu tragen. Weil Christsein ist kein Alleingang, sondern es ist ein gemeinsames Miteinander. Das hatten wir auch thematisch jetzt in der Gemeindefreizeit. Einander Lasten zu tragen, gerade im Kampf mit unseren Sünden, vor allem wenn wir vielleicht sehr hartnäckige Sünden haben, mit denen wir schon länger zu kämpfen haben, da ist es so hilfreich und so gut, sich jemandem anzuvertrauen, es zu bekennen und gemeinsam dafür zu beten, der auch nachfragt. Und ich glaube, das müssen wir als Gemeinde immer mehr kultivieren, dass wir uns einander anvertrauen, füreinander beten, in den persönlichen Kämpfen, die jeder von uns auszutragen hat. Und ich glaube, da kann sich keiner ausnehmen. Wir haben alle unsere Schwächen, keiner von uns ist perfekt und vollkommen. Und so sollen wir Schuld eingestehen, bekennen, statt Ausreden suchen. Wir sollen uns da nicht herausreden oder bedecken. Die nächste Situation, Israel steht immer noch im Kampf, vor dem Kampf gegen die Philister. Und es ist so ein Stillstand. Und Gott schickt dann ein Erdbeben und es entsteht ein Durcheinander im Lager der Philister. Und erst kämpfen die dann gegeneinander, sie bekämpfen sich quasi selbst und dann kommt Israel zum Kampf und die Philister fliehen. Und im Vers 23 lesen wir wieder, 1. Samuel 14, Vers 23, im nächsten Kapitel, lesen wir wieder, der Herr rettet Israel. Also Gott schenkt wieder den Sieg und man sieht wieder, was für ein guter Leiter Gott ist, was für ein guter Führer er ist. Saul als König hat bisher nichts beigetragen, also er ist noch nicht aktiv geworden. Gott führt das Volk. Und der Kampf wurde sehr anstrengend und dann lässt Saul sich in 1. Samuel 14, Vers 24 zu einer Aussage hinreißen und er sagt, verflucht sei jeder Mann, der Speise isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Das ist weder fromm noch weise, so etwas zu sagen. Er ist so versessen darauf, die Philister zu besiegen, aber er versagt hier als Leiter, weil er überhaupt keine Rücksicht auf seine Soldaten nimmt. Sie sollen kämpfen, aber sie sollen nichts essen. Sein Sohn Jonathan bekommt davon nichts mit und es war irgendwie Zeit der Honigernte und er isst von dem Honig und er kriegt dadurch richtig neue Kraft. Seine Augen leuchten, das wird sehr gut beschrieben hier, also wie in einer Werbung. Ne? Seine Augen wurden wieder hell, so schreibt er es hier, ne? In Vers 27, als er die Honigwabe gegessen hat. Das hat ihm so Kraft gegeben. Und dann sieht das einer und sagt, du darfst es doch nicht essen. Dein Vater hat doch den Fluch ausgesprochen. Und er sagt dann auch, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Jonathan erkennt, dass diese Entscheidung, sie war dumm. Diese Entscheidung wird das Volk in Schwierigkeiten bringen und es wird die Niederlage der Philister nicht so hoch machen. Also warum tut er das? Aber letztlich schlagen sie dann die Philister, aber das Volk ist so ausgehungert wegen diesem Fluch, dass sie dann über die Beute herfallen und wir lesen davon, dass sie das Fleisch roh und teils blutig essen. So hungrig waren sie. Und damit verstoßen sie ganz klar gegen Gottes Gesetz. Aus 3. Mose 17, Vers 10. Und Saul erkennt nicht, dass sein Schwur dazu geführt hat, dass das Volk hier so handelt. Er erkennt es nicht. Und dann das weitere Vorgehen. Saul will Gott dann befragen. Wie soll er jetzt weiter vorgehen? Was soll er jetzt weitermachen? Weil der Kampf ist noch nicht ganz zu Ende. Also sie jagen ihn noch nach. Aber Gott antwortet ihm nicht. Und dann merkt Saul, hier irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwo ist Schuld. Jemand hat sich schuldig gemacht. Wenn Gott nicht antwortet, dann hat jemand im Lager, im Heer, Schuld. Und er lässt sich zu einem weiteren Schwur verleiten. Also er hat zum einen gesagt, ihr sollt nichts essen. Und jetzt sagt er, selbst wenn mein Sohn sich schuldig gemacht hat, er muss sterben. Und es war tatsächlich sein Sohn, Jonathan. Er hat ja Honig gegessen. Und dann wird auch das losgeworfen und es fällt auf Jonathan. Saul verschont ihn dann zwar, weil das Volk ihn dann drängt, aber wir sehen, Saul ist wie in einem Rausch. Ein Fehler nach dem anderen und keine Selbstreflexion, keine Einsicht. Er hinterfragt sich nicht, er hinterfragt nicht seine Entscheidung. Es gibt überhaupt keine Einsicht. Und dein unbußfertiges Herz verstrickt sich in Sünde und zeigt keine Einsicht. Als das Volk über die Beute hergefallen ist, hätte er sich hinterfragen müssen. Wie konnte es dazu kommen? Das Fehlverhalten vom Volk hat er gesehen und er hat danach auch einen Altar errichtet. Aber für seinen eigenen Fehler, für die war er blind. Von seinem Nachfolger, vom König David, lesen wir in Psalm 139, Vers 23, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und diese Einstellung, dieses Hinterfragen, dieses Prüfen, das hat Saul gefehlt. Sind wir feinfühlig für Dinge, die in unserem Herzen passieren? Das Herz ist der Kern unseres Wesens und darauf führt alles zurück. Und das Behüten des Herzens ist die wichtigste Aufgabe von uns Christen, weil ansonsten beruht unser Glaube nur auf äußeren Formen. Aus unserem Herzen, da ist der Ursprung unserer Handlungen. Und ich bin überzeugt, dass David dieses Gebet, erforsche mich Gott, prüfe mich, dass er das häufiger gebetet hat. Es ist eine Art Führungsübergabe an Gott, führe mich für mein Leben. Dieses Gebet zeigt, dass er offen für Korrektur ist. Zeig mir, wo ich falsch liege. Ich kann meinem Herzen ja nicht trauen. Den Vorgängen in meinem Herzen, den kann ich nicht trauen. Herr, zeig mir, wie ich es meine. Zeig mir, wo ich falsch liege. Und sobald ich eine falsche Regung in meinem Herzen erkenne, dann packe ich sie dort. Und ich will sie dort aufhalten und nicht zulassen, dass das in meinem Herzen wächst. Bin ich feinfühlig für das, was in meinem Herzen passiert? Nehmen wir uns auch Zeit für Selbstreflexion. Hinterfragen wir unser Denken und unser Handeln. Manchmal schleichen sich in unserem Leben auch gewisse Verhaltensmuster ein und wir merken das gar nicht. Wir merken auch nicht, wie wir uns vielleicht an anderen schuldig machen. Vielleicht die Art und Weise, wie ich mit meiner Frau rede, mit meinen Arbeitskollegen rede, mit meinen Kindern rede, mit Geschwistern in der Gemeinde. Die Art und Weise, wie ich rede oder wie wir übereinander denken. Achten wir einander höher als uns selbst? Sind wir bereit, uns da korrigieren zu lassen? Wie reagieren wir auf Korrektur? Weil Korrektur kommt ja von allen Seiten. Wenn wir sonntags zum Gottesdienst kommen und die Predigt hören, wie gehe ich damit um? Machen wir einfach weiter wie bisher oder nehme ich auch Korrektur an? Denke ich über das Gesagte nach? Verändere ich? Wende ich das in meinem Leben an? Wir hatten in der Gemeindefreizeit das Thema Miteinander. Ich bin überzeugt, jedem von uns ist da etwas wichtig geworden, wo wir gemerkt haben, oh, das habe ich vielleicht vernachlässigt oder darauf habe ich noch nicht geachtet, das habe ich nicht in meinem Leben umgesetzt. Wie sieht es heute damit aus? Was hat sich bei uns verändert? Wie gehen wir mit Dingen, mit Korrektur an, die wir hören, setzen wir das auch um? Ist unser Herz offen für Korrektur? Oder durch dein persönliches Bibellesen? Lesen wir einfach nur, um einen Haken zu setzen oder bin ich wirklich bereit, mich auch von Gott verändern zu lassen? Manchmal sind es auch Menschen, die uns auf Fehler hinweisen und sie tun es manchmal nicht auf die liebevolle Art, manchmal auch nicht feinfühlig. Aber bin ich auch dann bereit, mich korrigieren zu lassen, wenn sie recht haben? Bin ich dann auch bereit? Und so sollen wir uns prüfen und uns korrigieren lassen, uns nicht verhärten. Und die dritte Situation ist sie, dass Saul, genau, die dritte Situation, und auf die werden wir ein bisschen mehr eingehen, ist die, Saul bekommt den Auftrag von Gott, gegen Amalek zu kämpfen. Und das hatte eine Vorgeschichte. Als Israel damals ins verheißene Land gekommen ist, hat Amalek sich gegen Israel gestellt. Und Gott hat damals schon verheißen und gesagt, ich werde Amalek auslöschen. Der König war Agag. Und diesen Auftrag bekommt jetzt Saul und die Anweisung ist ziemlich klar, keiner darf verschont werden, weder Mensch noch Tier. Ja, also eine klare Anweisung von Gott. Und Saul kämpft gegen Amalek und besiegt es auch. Man könnte gerne ein Kapitel weitergehen, 1. Samuel 15, Vers 9 bis 11. 1. Samuel 15, 9 bis 11. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh. vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war. Und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. Also die Antwort ist, die Anweisung war klar und die Reaktion ist, sie verschonen es. Wir lassen Vers 10 aus, Vers 11. Und da sagt Gott, es ist seine Antwort, und er sagt, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Also Saul widersetzt sich der klaren Anweisung, keiner sollte verschont werden, aber Saul und das Volk verschonen die besten Tiere. Und als Krönung baut Saul sich auch noch eine Siegesstatue. Also er beansprucht die Ehre für sich selbst. Er will als König geehrt werden und baut sich diese Statue. Und wir sehen, wie Stolz in ihm wächst. Und dann kommt Samuel zu Saul und Saul sagt zu Samuel, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und wir haben eben gelesen, Gott sagt, er hat es nicht erfüllt. Gott sagt, er hat sich von mir abgewandt. Und Samuel fragt sehr interessant, er fragt, was höre ich da für Tiere? Und Saul zeigt sich wieder nicht einsichtig. Und was Saul macht, er schiebt es aufs Volk. Und er sagt zweimal, das Volk hat von der Beute genommen und sie wollten es Gott opfern. Also jetzt hat er sogar eine gute Ausrede. Das Volk war es zum einen, er war gar nicht schuld, aber sie hatten eine gute Absicht. Und er übernimmt als König hier nicht die Verantwortung. Auch den König hätte er töten sollen, hat er auch nicht gemacht. Er hat ihn verschont. Die Fehler liegen ganz offensichtlich auf der Hand, aber er versucht, den Anschuldigungen zu entkommen. Und er schiebt es auf die anderen. Er zeigt einfach, die anderen sind schuld. Und wenn wir nicht anfangen, Verantwortung für unser Verhalten, für unser Denken und für alles in unserem Leben zu übernehmen, dann verhärten wir unser Herz. Dann werden wir unbelehrbar, wie Saul es war. Und dann entziehen wir uns auch damit der Schule Gottes. Und so ist es wichtig, die Einstellung zu haben und sie auch zu bewahren. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch unterwegs. Ich lebe noch. Und solange ich lebe, korrigiert Gott mein Leben. Gott greift in mein Leben ein und ich soll bereit sein für Korrektur. Ich soll demütig bleiben, weil ich eben noch nicht am Ziel bin. Diese Einstellung hat Saul verloren. In Vers 17, wenn wir nochmal zu Vers 17 gehen, 1. Samuel 15, Vers 17, da sagt Gott, durch Samuel spricht Gott zu Saul und sagt, ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Saul hat anfangs nicht groß von sich gedacht. Er kam aus dem Stamm Benjamin, eigentlich dem niedrigsten Stamm, dem Stamm, das eigentlich ausgerottet werden müsste wegen der Vorgeschichte. Aber jetzt sehen wir, was die Stellung als König mit ihm gemacht hat. Er lässt sich eine Siegesstatue errichten und er ist nicht mehr belehrbar. Stolz wird in ihm groß. Und später hören wir sogar eine Art Eingeständnis von ihm. Als ob Reue bei ihm zu erkennen ist. Lasst uns Vers 24 lesen. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Er war in seinen Handlungen, er war in seinen Entscheidungen getrieben von Menschenfurcht. Ein Kennzeichen, Menschenfurcht. Er hatte Angst, wie das Volk reagieren würde. Er hatte Angst, dass er den Rückhalt als König verlieren könnte, wenn seine Leute ihn verlassen. Statt Gottes Wort gehorsam zu sein, trifft er eine Entscheidung, die das Volk zufriedenstellt. Das Volk soll glücklich sein. Vom Volk kriegt er ein positives Feedback. Und er lässt sie sich bei der Beute bedienen. Aber ein unbußfertiges Herz fürchtet den Menschen mehr als Gott. Es ist mehr davon getrieben, was die Menschen über ihn denken, als Gott. Und Samuel macht Saul dann deutlich, Gott hat dich verworfen, weil du dich von ihm abgewandt hast. Und Samuel will ihn dann verlassen, Saul hält ihn aber dann noch auf. Und dann sagt er Folgendes, in Vers 30 sagt er nämlich nochmal, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Interessant, wenn wir nur auf die Worte hören. Saul sagt, ich habe gesündigt, aber es bleibt bei diesen Worten. Wir sehen keine Reue darüber, keine Veränderung. Und das, was ihm wirklich wichtig ist, sagt er ja. Er sagt, ehre mich vor den Menschen. Bleib hier, damit du mich vor den Menschen ehrst. Er will, dass sein Ruf gewahrt wird. Und er will auch durch die Anwesenheit von Samuel, will er quasi Unterstützung vermitteln. Ja, ich habe noch die Unterstützung von Samuel fürs Volk. Es ist nicht seine Absicht, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen oder sie zu klären. Und er sagt auch, ich weiß nicht, ob das eine Redewendung ist, ob man das damals so gesagt hat, aber er sagt, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Es ist nicht sein Gott. Ich finde, es klingt sehr befremdlich. Es ist nicht sein Gott, zu dem er beten will, sondern es ist der Gott Samuels. Also wir sehen eine Art von Reue. Er sagt, ich habe gesündigt, aber ehr mich bitte vor den Menschen. Und diese Art von Reue, die thematisiert Paulus im 2. Korintherbrief. Und darauf möchte ich kurz eingehen. Fürchte Gott, suche seine Ehre, statt Menschen zu fürchten. Und jetzt zu 2. Korinther 7, die Verse 9 bis 10. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Paulus hatte einen ersten Brief an die Korinther geschrieben und er hatte ein bisschen Sorge, dass er zu hart war. Er hat nämlich einiges an Fehlfalten kritisiert und er hatte so ein bisschen die Sorge, war es zu hart, war es zu krass. Aber als Titus dann kam und ihnen von den Korinthern erzählt hat, was für eine Umkehr bei den Korinthern stattgefunden hat, war das für Paulus ein richtiger Trost. Und er nennt es, und er unterscheidet hier Buße zum Heil oder gottgewollte Betrübnis und Betrübnis der Welt. Genau, gottgewollte Betrübnis und Betrübnis der Welt. Das ist eine Traurigkeit, eine Zerbrochenheit über Sünde. Wir sind ja immer so ein bisschen traurig, wir sollen fröhlich sein, wir sollen fröhlich sein im Herrn. Aber es gibt eine Traurigkeit, eine gottgewollte Traurigkeit über unsere Sünde. Das ist eine Zerbrochenheit über Sünde. Und diese Traurigkeit macht unsere Seele nicht kaputt. Er sagt ja, ihr habt von uns keinerlei Schaden genommen. Sie hatten eine Betrübnis oder eine Traurigkeit über ihre Sünde in gottgewollter Weise. Und woran kann man das erkennen? Und das sehen wir, steht ja in Vers 10, diese Art von Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil. Das ist keine Traurigkeit, die irgendwie lange anhält und wo wir in tiefe Depressionen fallen. Auch keine Schande oder Verurteilung, die der Satan immer gegen uns bringen will, weil der Satan kommt immer mit dem Gesetz. Er klagt uns immer mit dem Gesetz an. Aber das Gesetz hat Christus erfüllt. Wir streben nicht danach, das Gesetz zu erfüllen. Aber diese Traurigkeit über die eigene Sünde führt zu einer Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Es bringt unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung. Und deswegen sollte ein Gläubiger ständig Buße über seine Sünde tun, damit die Freude und der Segen in der Gemeinschaft mit Gott erhalten bleibt. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann bringt Sünde uns nicht um unser Heil. Ja, wir verlieren nicht unsere Stellung als Kinder Gottes, wenn wir sündigen. Wir sind fest in seiner Hand. Wenn wir nämlich sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher bei ihm, beim Vater, Jesus Christus, unseren Retter. Es geht hierbei, bei dem Bekennen, geht es dabei um die Freude und den Segen in der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn ungeklärte Sünde in unserem Leben ist, dann raubt es uns die Freude und den Segen. Im Alten Testament gibt es ein interessantes Bild. Früher haben die ihre Kleider zerrissen als Ausdruck ihrer Traurigkeit, als ihrer Trauer. Und dann lesen wir im Buch Joel, da heißt es, zerreißt euer Herz, nicht eure Kleider. Zerreißt euer Herz und kehrt um zu Gott. Für Gott ist nicht eine äußere Betrübnis entscheidend oder irgendwie, dass wir uns betroffen zeigen, sondern dass im Herzen über die Sünde getrauert wird. Gottgewollte Betrübnis über unsere Sünde bringt unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung. Und er zeigt ja auch das Gegenstück, nämlich die Betrübnis der Welt. Wie sieht die Betrübnis der Welt aus? Und wenn wir das verstehen, dann hilft es uns auch zu unterscheiden und uns auch selbst zu prüfen. Mit der Betrübnis der Welt meint Paulus, dass man traurig ist, weil man bei der Sünde erwischt wurde. Oder weil man die Konsequenzen einer Sünde tragen muss. Vielleicht ein Beispiel aus der Seelsorge. Ein Vater wurde von seiner Tochter dabei erwischt, wie er pornografische Inhalte konsumiert hat. Und der Vater war tief betroffen davon. Er war fix und fertig. Und dann in der Seelsorge, in der Aufarbeitung, musste er aber feststellen, er hat es ja auch die lange Zeit vorher, Jahre vorher gemacht, da hat es ihn nicht betroffen gemacht, sondern erst als er dabei erwischt wurde. Und er hat nicht erkannt, dass es eine Sünde gegen Gott ist, sondern er war nur betroffen davon, weil seine Tochter ihn dabei gesehen hat. Weltliche Betrübnis ist im Grunde Selbstmitleid. Selbstmitleid darüber, dass man bloßgestellt wurde und seinen Stand oder vielleicht seinen Respekt vor Menschen verloren hat. Und da ist keine Trauer, dass man Gott gegenüber vielleicht ungehorsam war oder ihn entehrt hat. Man bedauert die Sünde, weil sich auf einmal alles gegen einen wendet und man selber gedemütigt wird. Und das hängt total mit unserem Stolz zusammen, so wie wir es auch bei Saul sehen. Er wollte seinen Ruf bei den Menschen nicht verlieren. Und richtige Traurigkeit über Sünde entsteht dann, wenn man bedenkt, dass die Sünde Gott entehrt hat. Und bei der Betrübnis der Welt geht es nicht um Gottes Ehre, da geht es um unser Ego, dass wir verletzt wurden, unser Ego. Göttliche Reue trauert darüber, dass Gottes Name in Verruf geraten ist. Und hier liegt Gott ganz klar im Fokus. Mach dir nicht so viele Gedanken darüber, was Menschen über dich denken, sondern wie Gott darüber denkt. Such seine Ehre. Und es gibt wenige Dinge im Leben, die so entmutigend sind wie im Leben als Christ, wie eine Sünde, die wir nicht loswerden. Eine hartnäckige Sünde, mit der wir lange zu kämpfen haben. Und vielleicht klingt die Frage komisch, aber wie bekommen wir denn eigentlich ein gebrochenes Herz? Ich spreche nicht von Liebeskummer, sondern wie bekommen wir echte Traurigkeit über Sünde in unserem Leben? Und wahre Umkehr, also wahre Traurigkeit über unsere Sünde, ist wie alles Gute ein Geschenk Gottes. In Römer 2, Vers 4 lesen wir: Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Wir sollen darum bitten. Gott leitet uns dahin. Vielleicht haben wir manchmal Bereiche oder Dinge in unserem Leben, von denen wir wissen, das ist nicht in Ordnung. Aber wir haben nicht die Abneigung oder hassen die Sünde nicht so, wie wir sollten. Oder haben einfach keinen Sieg über die Sünde. Weil Buße hat letztlich den Zweck, dass wir immer mehr durch Gottes Brille schauen, dass wir immer mehr Gottes Perspektive oder Gottes Sicht bekommen. Dass wir immer mehr seine Haltung einnehmen, seine Gesinnung, sein Denken. Ja, dass unser Herz dadurch auch verändert wird. Und er wirkt. Und er wirkt durch sein Wort, durch Predigten, durch Glaubensgeschwister, sodass wir in der Erkenntnis wachsen. Deshalb bitte Gott darum, dass er dir die richtige Haltung über die Sünde schenkt, mit der du zu kämpfen hast. Dass wir die Sünde so lernen, so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, wenn wir in einer regelmäßigen Beziehung mit Gott sind, dann wachsen wir auch in der Erkenntnis Gottes. Und je mehr wir Gottes Herrlichkeit erkennen, wie groß er ist, wie groß seine Liebe zu uns ist, wie groß sein Opfer zu uns ist, desto mehr werden wir auch darüber trauern, dass wir diese Herrlichkeit verachtet haben, wenn wir sündigen. Aber diese Traurigkeit, wir sollen nicht dauerhaft traurig sein, das ist nur von kurzer Dauer, weil diese Traurigkeit, sie treibt uns ganz schnell zurück zu Gott. Und diese Traurigkeit wird zur Freude in enger Gemeinschaft mit Gott. Wir sollen keine depressiven Christen sein. Wir sollen nicht ständig traurig sein, sondern diese Traurigkeit soll zur Freude werden in enger Gemeinschaft mit Gott. Das Leben von Saul ist eine Tragödie. Aber Gottes Botschaft bleibt, solange wir in der Gnadenzeit leben, niemals ohne Hoffnung. Und was diese tragische Figur von Saul von den Glaubenshelden unterscheidet, ist, dass die Glaubenshelden über ihre Sünde ehrlich geweint haben. Wenn wir David sehen in seinem Bußpsalm, wie er ehrlich weint vor Gott und sagt, an dir allein habe ich gesündigt. Wie Hiob über seine Sünde geweint hat, er hat sich in Asche gewälzt und gesagt, ich habe gesündigt, ich bin schuldig. Oder Petrus, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hat, hat er bitterlich geweint. Sie haben ihre Schuld eingesehen, sie haben dazu gestanden und die Schuld bekannt. Und all diesen Männern wurde vergeben. In Jesaja 55, Vers 7, den zweiten Teil, da heißt es, und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Unser Gott ist reich an Vergebung. Unser Gott wird nicht müde zu vergeben, denn er ist treu und gerecht. Als Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat, da lautete die erste These folgendermaßen: als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, dann wollte er, Jesus Christus, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Lasst uns ein Leben der Buße führen, damit wir Freude und Segen haben in der engen Gemeinschaft mit Gott. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, danke, dass du reich an Vergebung bist. In Christus hast du all unsere Schuld bezahlt. Danke, dass du treu bist und dass du gerne vergibst. Und Herr, mach uns bitte feinfühlig für Sünde in unserem Leben. Hilf uns, die Sünde so zu sehen, wie du sie siehst. Die Sünde so zu hassen, wie du sie hast. Und sie zu bekennen, denn du weißt es sowieso. Sodass wir dann in enger Gemeinschaft mit dir leben können, Herr. Und die Freude und den Segen erleben, Herr, den du uns in Fülle schenken willst, Herr. Danke, Herr, dass wir alles in dir haben. Amen.